Ja, im ersten Moment werdet ihr vielleicht denken, hä? Wie denkst du jetzt, dass das irgendwie passt zur Einleitung oder zu unserem Gespräch hier gerade am Tisch? Aber ich glaube, ich hoffe, dass wenn ich fertig bin, ihr sagt, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich möchte mit euch über ein Thema reden, über ein sperriges Wort, so ein frommes Wort, Heiligung. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Begriff verbindet, ob ihr ihn schon mal gehört habt, wahrscheinlich schon. Aber was ist das eigentlich, Heiligung? Naja, Heiligung ist irgendwo klar, es kommt von heilig. Und heilig meint gottgehörend, für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt, Eigentum Gottes, rein, vollkommen. Und es gibt Stellen im Neuen Testament und ihr habt jetzt, wenn ihr sie nicht schon verteilt habt, ich habe die Bibeltexte und nachher dann auch die Fragen an den Tischen verteilt, dass jeder das in die Hand bekommen kann. Es gibt Texte, in denen wir als heilig genannt werden. Und teilweise sogar ausdrücklich unser Körper, nicht nur die Seele, als heilig bezeichnet werden. Im Kolosser, Kapitel 1, Vers 22, da sagt der Paulus: Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten und niemand wird euch anklagen. Eine andere Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Es gibt also viel mehr Heilige als die, die man so weitläufig so im Sinne der Kirche jetzt als die Heiligen bezeichnet, so Sankt Josef, Sankt, ihr kennt die ganzen Sankts, ne? Sondern jeder Christ ist heilig. Und das nicht aus eigener Leistung, nicht aus Grund von irgendwas, was wir getan haben, sondern aufgrund von dem, was Jesus bei unserer Bekehrung neu in uns geschaffen hat. Jetzt ist es aber nicht mit dieses Heiligsein ist keine statische Sache, die man einfach irgendwie wie so einen Titel verliehen bekommt und damit ist es jetzt dann gut. Die Tatsache, dass wir jetzt zu Gott gehören, in der Lage sind, vor sein Angesicht zu kommen, soll immer mehr unser ganzes Leben ergreifen und verändern. Und diesen prozesshaften Zustand, den bezeichnet man als Heiligung oder heilig werden oder heilig leben. Und das ist so einer von diesen Spannungsräumen, die wir öfter in der Bibel finden. Da werden wir auf der einen Seite als jetzt schon heilig benannt, aber aufgefordert, heilig zu leben oder in der Heiligung zuzunehmen. Wie muss ich mir jetzt nun so eine Heiligung vorstellen? Wir sind ja so bildhafte Menschen und deswegen habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Das erste ist ein Modell, mit dem man mir das so plastisch erklärt hat, als ich ein junger Christ war. Ich hoffe, man kann das aufgrund der Auflösung noch erkennen. Das ist ich nenne es mal das Siebmodell. Es geht dabei in erster Linie darum, die Steine, jetzt ist das hier, ist das Mehl, mit Mehl könnt ihr euch das auch vorstellen, wenn ihr an euren Garten denkt, ist es mit den Steinen vielleicht plastischer, die Steine aus dem Mutterboden rauszusieben. Claudia hat schon erzählt, die Woche oder letzte Woche war das Papa-Durchwurfsieb, nennt sich das, ich habe auch so eins zu Hause, da wirfst du dann die Erde, die Muttererde irgendwie da drüber und dann bleibt der ganze grobe Kram bleibt hängen und das Feine geht durch. Und jetzt stellt ihr euch so ein hintereinander geschaltetes Sieb vor, von grob auf mittel, auf fein, auf ganz fein, immer, immer feiner. Und so habe ich das gelernt. Ah ja, okay, so, ne, wenn du bekehrt bist und dann kommen erst so die ganz groben Brocken, die bleiben irgendwo hängen und wenn dann die Erde einmal durch ist und das grobe Zeug draußen ist, dann wird die Erde, wird das nächste Sieb vorgeschaltet und dann geht's weiter und so bist du dann, bist du immer dran und aber es wird immer besser. Es gibt so einen kontinuierlichen Fortschritt. Und du wirst immer heiliger am Ende von diesem Prozess. Und von diesen groben Dingern, das waren dann so die Tatsünden, was man da so hat, ne? Unzucht und Mord und Stehlen und Lügen. Da wird es dann so, irgendwann geht man in Richtung Wesenssünden. Ne? Dann geht es darum, ob du böse Worte sagst oder böse Gedanken hast oder sowas auf die Art. Das Modell an sich hat schon ein paar ganz gute Punkte, aber mit den Jahren habe ich gemerkt, das hat ein paar ganz gravierende Schwächen oder sogar echt Fehler. Zum Beispiel das mit diesem immer feiner. Kann ich bei mir so nicht sagen. Und wenn ich mich so umschaue, kann ich das bei den anderen eigentlich auch so nicht sagen. Ich beobachte, dass grobes Zeug immer mal wieder einem begegnet. Und das entspricht ja nicht diesem Bild. Da bin ich doch eigentlich über den Punkt schon drüber. Wie geht denn das? Die andere Sache ist dieses Unterscheiden. Also kommst du von diesen Tatsünden dann zu den Wesenssünden. Das finde ich auch problematisch. Und grundsätzlich eigentlich falsch. Denn wo kommt die Sünde denn her? Das ist doch immer irgendwo das Ergebnis von einem noch nicht veränderten Wesen im Sinne Gottes. Aber das größte Problem ist mir mit der Zeit aufgepoppt, ist, dass da reduziert sich eigentlich auf Heiligung ist gleich Sündenvermeidung oder Sündenreduzierung. Sonst nichts. Und wenn ich dieses Leben im Reich Gottes oder Nachfolge darauf reduziere, ein möglichst sündloses Leben im Sinne von Geboten oder Verboten zu machen, dann habe ich es nicht verstanden. Deshalb habe ich mich von diesem Siebmodell verabschiedet, weil es am Ziel vorbeigeht und auch zu ganz schrägen Haltungen führen kann. Jetzt will ich euch ja nicht sagen, was ich für ein Modell nicht mehr gut finde, sondern ich habe euch noch ein anderes mitgebracht. Benni, zeigt das mal. Das ist mein aktuelles Modell, wo ich denke, das beschreibt, wenn die Modelle haben alle irgendwo ihre Schwächen, aber das gefällt mir ganz gut, das Eisbergmodell. So ein Eisberg, wo kommt der denn her? Naja, der war irgendwann mal Teil von der Polkappe, vom Festlandeis oder von einem Gletscher und ist dann da irgendwann abgebrochen, weil es warm geworden ist. Und aus der Dunkelheit raus ist er dann ins Wasser geplumpst und seitdem schwimmt er da rum. Aber man sieht das ja hier so schön, an so einem Eisberg hast du eigentlich immer nur so 10-15%, die über Wasser sind, die an der Oberfläche sind. Der Rest ist im Verborgenen, ist unsichtbar. Das ist schon mal ein Aspekt, der mir gut gefällt, weil das so die Wirklichkeit ganz gut abbildet. Für mich selbst und für andere ist nur das zu sehen, was an der Oberfläche ist. Aber der größere Teil liegt unter der Oberfläche. Und der ist für mich nicht zu sehen, aber für Gott. Das macht aber jetzt auch erstmal nichts, wenn wir jetzt nicht anfangen, unser Miteinander mit anderen Eisbergen beschreiben zu wollen. Da fängt das Unterwasser, die Unterwasserwelt schon manchmal an, eine Rolle zu spielen. Aber lassen wir das mal jetzt. Die Überwasserwelt, das ist meine Baustelle, das ist das Ding. Das Eis, das wir da oben sehen, steht aber nicht nur einfach als Eis ist gleich Sünde oder so, sondern es ist die Summe dessen, was von Gott umgestaltet werden will. Es geht also nicht um eine Selbstoptimierung, sondern um Transformation. Was kann denn jetzt so ein Eisberg machen, um transformiert zu werden? Aus eigener Kraft erstmal nichts. Jetzt dehnen wir mal die Möglichkeiten, erst sage ich ja, kann nichts machen, jetzt sage ich, jetzt dehnen wir mal die Möglichkeiten des Eisbergs. wir stellen uns mal vor, er hat die Entscheidung, sich zur Sonne auszurichten oder einen Sonnenschirm aufzuspannen oder sich irgendwie von der Sonne wegzubewegen. Oder lieber in der Dunkelheit und in der Kälte zu bleiben. Ich habe vor kurzem einen Satz gehört, geht mir die ganze Zeit immer noch so nach. Da hat einer in so einer Podiumsdiskussion gesagt, es ist vielmehr die Summe der kleinen Entscheidungen zu Jesus hin oder von ihm weg, die am Ende darüber entscheiden, wo wir stehen. Jetzt das Licht schmilzt das Eis auf und es wird dadurch transformiert. Solange der Eisberg also Gemeinschaft mit dem Licht sucht, findet dieser Prozess kontinuierlich statt. Das Eis an der Oberfläche wird warm, es schmilzt und geht weg. Und dann kann man das gar nicht so ausdifferenzieren. Was ist jetzt Wesensveränderung, die dazu führt, dass ich gewisse Sünden nicht mehr mache? Und wo sind gewisse Sachen, wo ich aus einem Gehorsamsschritt heraus sage, nee, das will ich nicht mehr tun, die aber dann eine Rückwirkung auf mein Wesen haben, auf mein Verhältnis zu Gott. Ich finde, das bildet so wie ich diese Vielschichtigkeit erlebe, in meinen Augen ganz schön ab. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Problem mit diesem Siebding. Ich habe eben schon gesagt, wenn die Erde einmal durch das grobe Sieb durch war, dann darf da ja kein dicker Brocken mehr drin sein. Wie gehe ich jetzt dann damit um, wenn ich dann doch so ein dickes Ding plötzlich wieder sehe oder das hochpoppt? Beim Eisberg ist es eine ganz normale Sache. Das Eis über Wasser schmilzt in der Sonne und was passiert? Die Masse des Eisbergs wird kleiner, der Oberflächenanteil wird geringer und damit kriegt das Zeug von unten ein bisschen Auftrieb. Und ein Teil, der bisher unter Wasser gewesen ist, schafft es den Weg über Wasser. Und ist dann also eine neue Situation, so ein Überraschungsmoment. So, okay, wow, habe ich gar nicht gesehen bisher. Was so ein Aspekt dann sein kann, ist, dass du dann denkst, ich habe gedacht, ich bin jetzt fertig damit. Und jetzt kommt schon wieder was hoch. Hey, das ist ja hier so die unendliche Geschichte. Das geht ja immer und immer und immer und immer weiter. Damit kann man auch schon mal an so einen Punkt kommen, dass man müde wird und sich die Frage stellt, sag mal, macht es überhaupt Sinn, wenn ich da ja eh nie mit fertig werde? Da ich kommen dann auch langsam zum Schluss, zwei Gedanken, die ich da noch schön finde. Diese Transformation des Eisbergs findet an seiner gesamten Oberfläche statt. Das, was über Wasser ist, von der Sonne. Das, was unter Wasser ist, ist abhängig davon, wie warm ist denn das Wasser drumherum. Und wenn man dann in diesem Bild bleibt, sagt der Eisberg orientiert sich an der Sonne, dann schwimmt er schrittweise in Gewässer, die ein bisschen wärmer sind. Und dann gibt es so einen Überwassereffekt und einen Unterwassereffekt. Es schmilzt also auch das Eis unter Wasser ab, ohne dass man das so richtig realisiert oder beeinflussen kann. Aber es passiert. Der zweite Punkt, den finde ich auch noch am schönsten, hatten wir gerade eben auch am Tisch drüber gesprochen, und das war Teil von einem von unseren Liedern heute Morgen. Gott hat ja den ganzen Eisberg im Blick. Gott sieht den ganzen Eisberg. In dem Moment, wo er ihn quasi herausgerufen hat aus diesem arktischen, kalten Festland und schaut ihn an und sagt, du bist heilig. Auch wenn überirdisch da tatsächlich noch Zeug ist und unterirdisch, unter Wasser, über Wasser, Zeug ist, was transformiert werden muss, weiß Gott, was er da berufen hat. Er weiß, wen er da vor sich hat. Und wenn er das sagt, dann kann man eine Ahnung dafür kriegen, dass es ihm gar nicht darum geht, dass dieser Prozess hier hier auf der Erde zum Abschluss kommt. Weil das ist einfach, das ist ein ganz schön großer Eisberg. Es geht ihm darum, dass diese Ausrichtung zur Sonne, diese Ausrichtung auf das Licht, dass wir da drin sind. Und dass solange dieser Prozess läuft, ist das Tempo gar nicht so entscheidend. Aber es ist dann die Nähe oder diese Kommunikation, dieses Mensch, Gott lebt in Gemeinschaft, das ist das, was er als Hauptziel hat. Und ich glaube, das ist dann auch das, was wir in Ewigkeit tun werden, in der Interaktion, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und dann kann man auch diese Frustration hinter sich lassen, weil das ist dann ja eigentlich doch wieder so eine Mischung aus Stolz, ne? Ich gucke nach rechts und links, bin ich schon ein bisschen kleiner als der Eisberg neben mir oder nicht? Oder diese Idee, eigentlich würde ich gerne haben, dass das mit diesem Schmelzen zu Ende ist, weil dann brauche ich ja das Licht nicht mehr und dann kann ich es ja wieder alleine machen. Und da sind wir ganz am Anfang von der Bibel. Ein Problem hat das Eisbergmodell am Ende aber dann doch, also wahrscheinlich mehr als eins, aber das ist mir jetzt noch aufgefallen, wenn jetzt aus diesem Eis Wasser geworden ist, was ja diese Transformation an sich schön beschreibt, aber danach ist es irgendwie Teil vom Ozean und weg und nicht mehr zu greifen. Es bleibt also eigentlich kein transformiertes Wesen am Ende übrig. Es wäre so Nirvana-mäßig am Ende aufgelöst und nicht mehr existent. Da kommt dann der Leibgedanke wieder irgendwo schöner zum oder bringt das schöner zum Ausdruck, dass es am Ende ein Ergebnis gibt, das man sehen kann, das verherrlicht ist. Und um in diesem Prozess eine Ahnung zu bekommen, wie das geht, dafür soll jetzt der letzte Bibeltext noch die Richtung weisen. Das ist so eine Zusammenfassung, weil das ist Hebräer 12, die Verse 1 und 2 und dann 14. Das dazwischen habe ich rausgemacht, weil das sind, glaube ich, 5 Inputs für sich. Wir sind von einer Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Sprung zu Vers 14. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Jetzt können wir wieder an den Tischen weiterreden. Ich habe die Fragen kopiert. Ich lese das auch noch kurz vor. Und das Eisbergbild, Benni, das Eisbergbild lässt einfach. Wie geht's dir mit dieser Spannung, einerseits heilig zu sein und gleichzeitig zunehmen zu sollen in der Heiligung? Wo bist du aktuell zum Thema Heiligung in deinem Leben herausgefordert? Und was können das für kleine Entscheidungen sein, die zu Jesus hin oder von ihm weggehen?